So, hallo und willkommen zurück nochmal bei halb10.fm. Ein neuer Podcast für eine neue Politik. Mein Name ist Steve Hudson und mit mir ist, wir sind endlich mal wieder zusammen. Hallo Ines, Ines Schwerner.
Guten Morgen, Steve.
Wie geht es dir?
Es ist ja noch sehr früh morgens. Ihr wisst ja nicht, wann wir aufnehmen, deswegen hört man bei mir noch das Vogelgezwitscher im Hintergrund. Die Vögel sind sehr aktiv gerade. Ja.
Und nicht nur die Vögel, auch die CDU. Das war ein schlechter Übergang. Da zwitschert es auch mächtig bei der CDU. Und heute geht's drum. Also ich beklage immer wieder diese, oh meine Güte, diese Hofberichterstattung. Nee, Politik als Pferderennen und man redet nur von Persönlichkeiten. Also es wäre irgendwelche Drama von, keine Ahnung, ich kenne mich mit den deutschen Dramaturgen nicht aus. Aber ob es eigentlich nur um die Persönlichkeiten von einzelnen Menschen wäre. Und mein Gott, diese Hauptstadtpresse.
Einzelne Männer vor allem, Steve, nicht Menschen. Ja, ja.
Okay, und ich könnte dann kotzen, weil man nie eigentlich auf die Grundlagen, was passiert mit der Gesellschaft, reagieren, wie reagieren die Parteien drauf, will man kaum blicken, weil da öffnen sich da Abgründe, aber wir müssen über die reden. Es sind, oh Gott, der Friedrich Merz, Fürst der Finsternis, Armin Laschet, so ein Büttgenrede aus Nordrhein-Westfalen, der auch so zwischenzeitlich irgendwie versehentlich Ministerpräsident nach oben geschaltet worden ist von Nordrhein-Westfalen. Der hat sich an Jens Spahn als Pendant jetzt angeeignet. Und wir haben schwarzes Pferd oder, keine Ahnung, Norbert Röttgen. Also der
Minister. Frau im Team, man weiß es noch nicht.
Norbert Röttgen plus eine Frau im Team, irgendeine. Das ist ein, ich glaube so, das ist einfach ein kleiner Hommage an Olaf Scholz und seine wunderbare Neigung für die Vielfalt und die Diversität und Gleichberechtigung. Olaf Scholz damals natürlich kündigte an, er würde kandidieren mit einer Frau und brauchte nur 3 Tage, um eine zu finden. Und wenn jemand ihren Namen noch kennt, dann herzlichen Glückwunsch, die gewinnen den Politik-Nerd-Prize. Also es geht heute um dieses Pferderennen, aber wir wollen auch ein bisschen vielleicht darum denken, was steckt wirklich darunter? Was ist dieses Zwischenspiel zwischen Politik und Gesellschaft, dass wir weg nur von diesen, oh, den finde ich aber nett und den finde ich aber nicht so nett und so weiter, weil davon könnt ihr täglich lesen.
Denn obwohl tatsächlich eben die 4 so sehr ähnlich sind und alle aus NRW kommen, gibt es ja doch inhaltliche Unterschiede oder Unterschiede daran, welche Wählermilieus vielleicht angesprochen werden. Darüber werden wir sprechen. Aber bevor wir das tun, Steve, sollten wir das allererste Mal tatsächlich Danksagungen machen. Das machen wir sonst nie, weil wir vorher ja nicht die Spendenmöglichkeit hatten. Jetzt haben wir dieses tolle Konto und es haben tatsächlich uns Leute Geld gespendet.
Yay, dankeschön. Wir haben Kosten für die Technik und so weiter, damit alles läuft und bei dir so im Podcast-Feed landet. Wer waren unsere glückliche Spender?
Ja, unglaublich, weil man kann sich ja eintragen als, man konnte sich eintragen als Genosse oder Supergenosse. Und dann hat eine Genossin gesagt, warum kann ich nicht Supergenossin sein? Und das stimmt natürlich.
Das ist eine sehr berechtigte Frage.
Das haben wir geändert.
Wir reihen uns ein mit Norbert Röttgen und Olaf Scholz. Ich war für die Webseite nicht verantwortlich. Es tut uns sehr leid.
Auf jeden Fall, das hat die Andrea gesagt. Insofern ist sie auch die erste diesmal auf unserer Liste. Also lieben Dank, Andrea. Und ich zähle jetzt die anderen Namen einfach auf und mache da jetzt keine lange Nummer
drauf. Ich kann nach jedem Namen. Es gibt Podcasts, wo man so sehr, sehr lange damit verbringt, aber wir wollen auch zum Hauptgericht vielleicht kommen. Aber ihr seid alle toll. Dankeschön. Macht mal jetzt die Namen.
Genau, also lieben Dank, Andrea. Wie gesagt, dann Niklas, Magdalena, Kilian, Patricia, Markus, Jonathan, Franziska, Jens und vor allem herzlichen Dank an unseren letzten Spender, sehr großzügig an Jan. Ja, das war tatsächlich eine viel mehr Leute, als wir dachten und es hilft uns wirklich. Insofern können wir euch nur ermutigen, auch mit einem kleinen Beitrag, also es geht wirklich nicht darum, sehr viel zu spenden, sondern auch einen kleinen Beitrag, lieber einen kleineren, kontinuierlichen Beitrag, mit dem wir dann tatsächlich die Technik im Hintergrund finanzieren können,
Ja, also geh einfach mal auf halb10.fm, /spenden. Und wenn es nur 1 Euro im Monat ist, ich will eigentlich das jetzt offiziell, also nur 1 Euro im Monat, weil dann haben wir so ein kleines Grundstamm, dann wissen wir, was wir ausgeben können, weil wir haben Kosten, wir verdienen selbst gar nichts dran, aber da ist einfach sehr viel Arbeit und auch laufende Kosten, die dahinter stecken. Und wir wären sehr dankbar dafür. Wenn du kein Geld hast, keine Sorge, geht auf iTunes, SoundCloud, wo immer du bist, mach so ein großes Like und Herz auf Spotify. Wir sind unter den Top 10 Apple Podcasts geworden.
Wir sind also jetzt auch sogar von 12 auf 7. Oh Gott,
yes.
Wie ist das passiert?
Pod Save America mit den leichten Tristes und Tats sind noch vor uns. Wir wollen Pod Save America einnehmen. Und dann haben wir Pod Save America in Deutschland geschlagen. Leider nicht weltweit.
Vor allem ist das Handelsblatt noch vor uns. Das finde ich eigentlich noch viel schlimmer.
Oh Mann. Ja. Oh. Es sind ja eine Reihe Börsenmakler in Frankfurt, die gehen zur Arbeit. Also irgendeines Tages werden Börsenmakler in Frankfurt uns hören, frühmorgens. Ja, also mache kleine Sternchen oder gib uns 5 Sterne oder irgendwie ein Thumbs up oder schreib eine Kritik, weil irgendwie diese ganze Algorithmen das kennen, finden das super und verbreite uns weiter so auf Social Media, weil wir können nur auf uns, auf euch verlassen. Das ist unsere einzige Verbreitungsmöglichkeiten. Wir haben keine Geld für Werbung, keine Ahnung, vielleicht wird das sich ändern langfristig, wenn mehr Leute auch nur 1 Euro pro Monat spenden. Aber jetzt kommen wir zum echten Thema, die Ausmerzung der CDU.
Jetzt wollte ich fast SPD sagen, oh Gott.
Nee, da haben wir schon hin zu
uns. Du Freud. Oh je.
Okay. So, Ines, genau. Wen haben wir jetzt? Lass uns dann die Kandidaten durchgehen.
Ja, genau. Mit wem fangen wir an? Ich muss eingangs auch sagen, dass ich das ganz witzig finde, dass wir jetzt darüber sprechen, weil genau vor über einem Jahr hatten wir schon mal eine Sendung, das war irgendwie die 3., 4. mit Oliver Nachtwey, wo wir schon das alles vorhergesagt haben. Also ihr könnt das jetzt nochmal hören und das ist also, wir waren sehr prophetisch unterwegs, weil da haben wir schon gesagt, dass es eine riesen Zerreißprobe geben wird. Und damals ging es ja um AKK gegen Merz. Und das ist jetzt so ein bisschen ähnlich, würde ich sagen. Aber gut, AKK ist jedenfalls nicht mehr da. Das ist jetzt, glaube ich, allen aufgefallen. Das heißt, es geht nur noch um die 4 Männer aus NRW. Vielleicht fangen wir mal bei Spahn und Laschet an, weil die werden ja gehandelt als die Favoriten.
Ja, also Spahn natürlich kandidiert jetzt als Vize für diejenigen, die es nicht mitgenommen haben. Der war damals in 2018 der 3. im Rennen. Da war AKK und Friedrich Merz und Spahn war der 3. Also ansonsten von den Spitzenkandidaten kann man sagen, es ging rum. Ich habe da meine Frau dann gestern Abend gefragt, ja, was haben die alle gemeinsam so, kommen aus römisch-katholischen Verhältnissen, verheiratet, NRW, 3 Kinder. Und die sagte mir, ja, das bist du. also die sind dann von dieser Herkunft her, Röttgen, Merz und Laschet, alle sehr ähnlich. Mhm. Aber ich glaube, vom politischen her, da gibt es schon wesentliche Unterschiede. Und da sollen wir vielleicht auch ausgehen. Aber lass uns dann erstmal das gucken, es ist nicht nur, dass Laschet kandidiert, was, glaube ich, sehr gewollt ist aus der Merkel-Lade der CDU, weil er am meisten für so eine Kontinuität, so ein CDU, die sich als die Mitte versteht. Aber dieser machtpolitische Schachzug, ne, in diesem Männerverein oder Verein der frustrierten Männer, dass man ein Team bilden könnte, das ist, glaube ich, Friedrich Merz noch nie so eingefallen und ist erst am Laschet kürzlich, also in 2018 war nie die Rede davon. Aber vielleicht geht es nicht nur darum, hey, ich bin ein Team und mit Spahn, der vielleicht eher Wirtschaftsliberaler war als Laschet, das anderes Auftreten, Spahn natürlich, der ist ein verheirateter Mann, ein Mann, der mit einem Mann verheiratet ist, das ist, wow, wir sind so wahnsinnig zukunftsfähig. Aber ich glaube, insgesamt viel rechts positioniert von Laschet und die wollen damit so ein Gespann bilden, was machtpolitisch das Spektrum breiter, jetzt habe ich kein deutsches Wort mehr, besser abbildet, damit die Parteidelegierten da zu gewinnen sind. Aber ich glaube, es ist auch ein Verzweiflungsakt. Es ist stoppt Merz, wie damals bei den Republikanern Stopp Trump.
Ja, also ich finde auch, es ist auf jeden Fall der Versuch, das merkt man ganz deutlich sofort schon, beide Lager vorausschauend zu versöhnen, indem man dieses Team bildet. Und Spahn hat sich dann, ich habe witzigerweise das als gesponsertes Video auf Facebook gestern bekommen und dachte, wieso kriege ich jetzt nicht ein Spahn-Video in meinen...
Ist, weil du die Fax liest.
Ja, ich bin in ganz, komischen, dunklen Ecken des Internets angekommen.
Ich mit meiner römisch-katholischen Herkunft und du liest Fatz, also wir sind beide ganz, ganz komische Schläfer. Also.
Aber auf jeden Fall, dieses Video gar nicht unsympathisch. Also ich muss ja auch sagen, ich habe auch die Pressekonferenz geguckt und finde den Laschet ja tatsächlich irgendwie ganz witzig in seiner rheinischen Frohnatur so. Aber klar, also Spahn hat sich also selbst zurückgenommen und hat das auch so geschrieben, ich möchte Verantwortung tragen und das jetzt aber, ich kann mich auch zurücknehmen für die CDU, für das Land, also mit ganz viel Pathos wird da gearbeitet, dass er sich jetzt zurücknimmt und eben nur Vize wird. Und da glaube ich auch, dass es ganz intensive Gespräche gab, weil man wusste, Mist, der Merz macht's jetzt nochmal, dann kam der Röttgen, der kam ja sogar zuerst. Und dann haben die sich wahrscheinlich schon überlegt, wir müssen jetzt für eine gewisse Stabilität sorgen, sonst zerfällt das hier alles. Und ich befürchte aber, also das wäre so ein bisschen meine Unterstellung, dass der Spahn darauf spekuliert, dann vielleicht in 2-4 Jahren dann selbst Parteivorsitzender zu sein. Also ich glaube, für ihn ist das so eine Art Zwischenstation. Er hat es ja eben schon mal probiert, hat gemerkt, okay, es klappt überhaupt nicht beim letzten Mal. Und er hat aber immer noch viel Unterstützung aus der Jungunion und auch, wie du sagst, also von Wirtschaftsliberalen. Das beißt sich jetzt eben so ein bisschen mit Merz. Und er weiß, glaube ich, dass er alleine nicht gegen Merz gewinnen kann, weil da genau die gleichen Wirtschaftsliberalen und Jungunioner tatsächlich eher zu Merz tendieren würden, weil er das Ganze halt noch mal viel stärker vertritt. Also dafür ist Spahn dann wiederum ein bisschen zu moderat. Und Laschet eben ja sowieso eher der Sozialliberale oder ja der Sozialflügel plus ja mit dem Ministerpräsidenten Bonus da drin, mit Verantwortung und so weiter. Also er bildet was anderes ab in der CDU. Das könnte natürlich tatsächlich funktionieren.
Ja, müssen wir mal sehen. Also ich würde dir auf jeden Fall zustimmen, dass so langfristig damit positioniert sich Spahn als derjenige, der die CDU führt. Weil ich glaube, der nächste Vorsitzende wird die jetzigen Probleme der CDU nicht umkehren können. Also entweder gehen sie jetzt mit Laschet, weil die wollen nicht zu viele Stimmen an die Grünen verlieren. Na, und Laschet ist so irgendwie nett und na, ein bisschen onkelhaft. Ich meine, gleichzeitig, ihm haftet vieles an, besonders hier in NRW. Das ist derjenige, der wirklich massiv diese ganzen Dinge zugunsten von RWE beim Braunkohletagesabbau da befördert hat. Also hat auch sein Innenminister, hat die Polizei wirklich als Privatmiliz für RWE eingesetzt. Da, wo gerade Gerichtsentscheidungen bevorstand, ließ er den Hambacher Wald räumen. Da starb ein Mensch dabei, ein Journalist, kostete aber Millionen. Die ganzen Hundertschaften der Polizei waren unterwegs. Die waren auch sogar angepisst, weil es war alles Unnutz. Weil dann 1-2 Wochen später kam das Gericht in Münster und hat gesagt, nee, sowieso, ihr dürft nicht mehr weiterbaggen. Und das war alles für nichts. Also der Laschet ist schon einer dieses so... vielleicht der letzte Mohikaner des rheinischen Kapitalismus, wo Staat und Konzerne zusammen in eine so The Blob, einfach eine amorphe Masse, wo man einfach nicht weiter gegen ankommen, aber im Hinterzimmer wird so abgeklärt und es werden so Entscheidungen getroffen, immer zugunsten des Status Quo. Dafür ist er auf jeden Fall Liberaler, ne? Der war der erste Integrationsminister. Also da hatten so in der NRW-Regierung so einen langen, langen Titel. Der war für so 5 oder 6 Dinge verantwortlich, aber mitunter die Integration. Aber war auch ein starker Befürworter von der Migrationspolitik von Merkel mit 2015 und so weiter. Und grenzt sich auch sehr klar zu der AfD ab, ne? Das sind Punkte, wo man ihm nicht abgeneigt ist, und diejenigen, die sich so wirklich klassisch in diese mögliche Mitte sehen, die werden sich schon viel besser von ihm vertreten fühlen als von einem Rechtsaußen Friedrich Merz.
Mm. Und er wird ja auch so ein bisschen gehandelt als dann der mögliche Kandidat, der am ehesten Schwarz-Grün halt möglich machen würde. Was ein bisschen absurd ist, von, wenn man betrachtet, was du über den Hambacher Forst erzählst.
Ja.
Aber also es gilt tatsächlich trotzdem so, dass er zu den Grünen sozusagen die Gruppen die meiste Öffnung herstellen könnte. Also das wird ja auch so gewertet als so ein Zeichen auf die nächste Koalition. Was ich interessant finde, dass auch Spahn so was Ähnliches schon angedeutet hat, aber eher in der Form, wie das Sebastian Kurz in Österreich tut. Und zwar bin ich darauf gekommen, weil Lukas Oberndorfer, schöne Grüße an dich, das auch geschrieben hat, dass in der Pressekonferenz er sowas angedeutet hat, wie das Klima und Grenzen schützen schließen sich nicht aus. Das ist ziemlich eins zu eins das, was auch Sebastian Kurz gesagt hat vor dieser türkis-grünen Konstellation, also die konservative Partei koaliert ja mit den Grünen in Österreich, wo wir auch übrigens mal eine Folge zu machen wollten, darüber zu sprechen. Aber genau, jedenfalls tritt Spahn so ein bisschen auch in diese Fußstapfen zu sagen, ich möchte die CDU modernisieren und sagen, beides lässt sich gut miteinander vereinbaren. Das deutet auch schon so ein bisschen auf Schwarz-Grün, nur eben tatsächlich mit einer härteren rechten Migrationspolitik. Also ich glaube, da versuchen sie tatsächlich diesen zweiten Flügel, den Laschet nicht so sehr abbildet, dadurch abzubilden, dass er mit einem freundlichen Lächeln sagt, Grenzen schützen.
Ja, ich glaube, da gibt es einen wesentlichen Unterschied zwischen Spahn und Laschet. Also Laschet ist eher derjenige, der viel weicher ist bei der Migration und dafür eigentlich seine CO2-Bilanz ist beschissen. Ne? Unser rheinische Braunkohlegebiet ist der größte CO2-Emittent Europas. Aber Laschet war auch Mitgründer, wie auch Norbert Röttgen, von dieser sogenannten Pizza Connection, glaube ich, so Ende der 90er Jahre, wo junge CDU-Abgeordnete sich zum ersten Mal wirklich mit grünen Abgeordneten ausgetauscht haben. Und das ist jetzt die Befruchtung der Arbeit. Also ich glaube, so Laschet wäre für die Grünen, ich bin irgendwie nett. da, wo die grüne Basis hoffentlich aber sehr viel Probleme mit ihm bekommt, ist tatsächlich, wenn es darum geht, tatsächlich einzugreifen, was gestaltet, politisch zu gestalten, wird er, also zum Beispiel bei der Klimakrise, bisher war er überhaupt nicht dazu fähig. Andererseits, also man sieht die Grünen im Amt, auch in der Landesregierung NRW, auch mit der SPD in Koalition, also wirklich was unternommen gegen Braunkohle haben sie nicht. Die hatten immer so sehr viel lamoyente so Bekündigungen oder so, aber wirklich was durchgesetzt haben sie da auch nicht. Also ich glaube, das grüne Establishment hat mit dem Laschet überhaupt kein Problem, aber die grüne Basis schon. Und noch mehr mit einem Spahn, mit dieser so Klimaschutz und Naturschutz zusammen, so eine Art so Rückbesinnung auf die Wurzel der ökologischen Bewegung in auch, wo es teilweise sehr rechts geankert war in den 20er, 30er Jahren, so mit so Reinheit und so weiter. Da würde ich mir hoffen, mindestens grüne Basis, wenn ihr da draußen seid, dass ihr das euch nicht gefallen lässt. Aber insofern, dass die Grüne Partei dann einfach nur so die neue bürgerliche Partei für Wohlhabende, die sich ein bisschen so moralisch nett betrachten möchten, da ist Laschet schon irgendwie eine Möglichkeit. Mhm. Die Frage wäre, ist das am Ende dann schwarz-grün oder ist es grün-schwarz?
Das stimmt. Ich glaube aber, also wenn ich jetzt Geld wetten müsste. Wir können ja gerne auf Geld wetten, ich mache das sehr, sehr gerne.
Wir haben kein Geld, wir haben schon drauf gewiesen. Spenden.
Nein, aber ich würde tatsächlich sagen, das ist die wahrscheinlichste Möglichkeit. Mit einem ganz knappen Sieg Spahn und Laschet wäre mit einem Kanzlerkandidaten Söder. Davon bin ich mehr und mehr überzeugt. Hm. Weil genau Söder das ausgleicht, was Laschet nicht hat. Also was du sagst, er hat eigentlich, ist eigentlich keine Führungsfigur, die man zum Kanzler wählt. Das muss man ja auch einfach mal sagen. Also nett in der Büttenrede ist ja alles schön und gut, aber Söder hat sich ganz, ganz strategisch gewandelt in den letzten, eigentlich im letzten Jahr. Also der hat sehr klug verstanden, dass sein polemischer Rechtskurs und sein bisschen Wo kommt der nochmal her? Aus Nürnberg, oder? Ist er eher so der fränkische Bayer?
Franken, ja.
Das heißt, dass er auch diesen Akzent abgelegt hat und so. Er hat sehr viel Poltriges abgelegt und hat in der Sommerpause ganz genial eigentlich gesagt, das ist die Jahrhundertaufgabe, das Klima ist die Jahrhundertaufgabe. Und da hat er sich schon sehr positioniert als Klimavorreiter, was eigentlich absurd ist, weil er noch nie sowas gesagt hat vorher. Aber es funktioniert offenbar, weil ihn jetzt viele ernster nehmen, sympathischer finden. Er hat sich sehr zurückgenommen, eben auch in seinen Äußerungen, und ist aber trotzdem immer noch so eine charismatische Führungsfigur, wie sie halt tatsächlich Spahn und Laschet nicht sind. Und ich glaube auch, dass sich auch Söder so ein bisschen eher daran orientiert, was macht Sebastian Kurz in Österreich, wie kann man also die CDU so modernisieren, dass man einen sehr rechten Parteiflügel versöhnt mit auch Klimarhetorik. Also ich glaube tatsächlich, dass das wahrscheinlich ist, dass das dann so eine Art Dreierpack, also noch ein Mann am Ende wird.
Ja, da müssen wir gucken. Also ich glaube, die CSU, wenn die den Kanzlerkandidaten stellen, dann das ist einfach immer ein Minus bundesweit. Wir mögen die Bayern, rechte bayerische Politik mögen wir nicht. Bayern, wir haben euch natürlich sehr lieb. Aber am Ende, was ist es eigentlich, was, also Laschet verkörpert auf jeden Fall diese merkelsche Politik, wo eigentlich der Sinn der Politik ist, nur die Ämter zu besetzen, damit etwas zu machen, ist nicht Sinn der Politik. Also in der Krise plötzlich dann, also meistens in ihrem Fall war es dann plötzlich nach links zu schwenken, um wieder sozusagen die Mitte zu gewinnen, bevor die Gesellschaft ihr aus den Händen rennt. Aber vor allem, also alle berufen sich zurück auf Hartz IV. Also die große Reform war Agenda 2010, was die SPD sehr zuvorkommend für die CDU durchgesetzt hat. Aber seitdem so wirklich politisch gestalten tut sie nicht. Also die hindert nur eine linke Regierung, die vielleicht das weiter so, ne, die bestehenden Verhältnisse gefährden könnte. Also die sitzen nur drauf, damit bloß nichts passiert. Und Laschet ist wirklich diese fleischgewordene Stillstand von Merkel. Und da gibt's auch so eine gewisse Ähnlichkeit. Ich glaube, so mit anderen Perücke, so man konnte an so einem dunklen Abend die zwei füreinander so verwechseln.
Vielleicht übernimmt er auch bald dann die Pose so. Also das kann ich mir auch gut vorstellen. Das
mit der Raute. Mit den Händen. Ja. Das wäre irgendwie, also das wäre natürlich eine Putin-Rede, die auch ich gerne sehen würde. aber ja, und vor allem machtpolitisch, glaube ich, ne? Wer wählt den Vorsitz? Das sind die Parteidelegierte, das sind hauptsächlich Funktionäre, das sind Leute, die lang Karriere gemacht haben in der CDU. Und da, also, ne, wo man Spahn als der Dritte, der hatte. Was hat er bekommen bei der letzten? War so zwischen 10 und 20%. Also, aber es war nicht viel, aber es war signifikant. Er brachte natürlich viele von der Junge Union auf seine Seite, dass man damit so ein Gespann anbietet, was irgendwie mehrere Teile von dieser großen Koalition CDU abdeckt. Und das ist so machtpolitisch sehr wichtig und zeigt einfach diese Wille zum Machterhalt. Ja. Die viele Funktionäre sehen wollen. Aber vielleicht kommen wir jetzt direkt damit dann zu dem Gegenkandidat, Fürst der Finsternis, Friedrich Merz.
Ich wollte gerade sagen, wenn es um Disruption geht und um tatsächlichen Führungsanspruch, dann hat niemand ein größeres Ego als Friedrich Merz. Also ich meine, alleine, er hat ja schon mal vor 20 Jahren, gegen Merkel verloren und kommt immer wieder zurück. Also jetzt gegen AKK das letzte Mal. Knapp verloren und jetzt schon wieder. Also allein diese Mentalität zu haben, irgendwie nach so einer Niederlage und noch einer Niederlage immer noch weiterzumachen, da muss man schon ein bisschen sehr überzeugt von sich sein.
Ja, also ich habe so immer das Gefühl so von irgendwie Voldemort, der ist so der Verbannte, also dessen Namen, also der ist so der im Exil lebende, das wäre eigentlich mein Anrecht gewesen, ne? So, und das ist vor allem dieses alte Männergehabe, diese ganze Generation auch mit dem Roland Koch und so weiter, die das einfach nicht wahrhaben wollte, dass Merkel damals gewonnen hat, ne? Dass sie vor allem durch diese einfach die war die einzigen, die wirklich nur so die so klar nicht in den schmutzigen Geschäften der 90er Jahre von Kohl und seinen ganzen Spendern, Besteckung, Spenden unterwegs war. Und dieses Dings, eigentlich gehört diese Lade mir. Aber ich glaube, da, das ist interessant zu sehen. Also 2018 hat er kandidiert aus dem Nix, ne? Der hält überhaupt keine richtigen Ämter in der CDU und hat diesen riesen Rückenwind. Also das, er hat ein großes Feuer entfacht und diese Sehnsucht nach einer klaren, konservativen CDU ist bei so vielen Menschen in der Basis dann erkennbar. Der kriegt so große Hallen voll, die jubeln ihm zu. Er will, ne, die Hälfte der AfD-Stimmen für die CDU zurückgewinnen. Er fährt einen richtig rechtsaußen Kurs. Also da kommt er noch damals von Steuererklärung auf dem Bierdeckel, aber auch Vergewaltigung in der Ehe. Da hat er dagegen gestimmt, das zu kriminalisieren damals. Der fährt schon einen richtig so harten rechten Kurs. Und das ist das, wo so viele Konservative sich wünschen. Interessant finde ich jetzt nur dieser Unterschied zwischen der Kandidatur 2018 und jetzt. Also erstmals, er hat sich ein bisschen engagiert in der Partei, der ist irgendwie Brexit-Beauftragte der Landesregierung NRW. Das kann man drüber streiten, ob das überhaupt relevant ist. Dass ich jetzt nicht geworden bin, ist natürlich eine Tragödie.
Ja, das ist sowieso.
Ich war im engen Rennen da irgendwie. Ja,
Friedrich,
ja. Ja, irgendwie komischerweise, ich war kein Partner in Wirtschaftsrechtssozietäten. Ja, aber das jetzt, der macht auch beim CDU-Wirtschaftsforum als Vizepräsident. Also er versucht sich in der Partei zu engagieren und hat jetzt plötzlich diese Stelle bei BlackRock angekündigt, der würde jetzt zurücktreten von BlackRock. Natürlich, also für diejenigen, die das immer noch nicht kennen, so ein, also ich glaube, die größte Investmentgesellschaft der Welt, die wirklich in allen Aufsichtsratsgremien so schaltet und waltet, ein riesengroßer Macht im Hintergrund. Und das ist vielleicht auch diese Kontradiktion, dieser Widerspruch am Herzen von Friedrich Merz. Einerseits ist er wirklich der klassische neoliberale, schlanke Staat, wir fahren alles zurück, wir senken die Sozialleistungen, er wollte damals irgendwie Hartz IV halbieren, je nachdem, Pi mal Daumen, aber meinte, dass dieser Regelsatz wäre viel zu hoch, und gleichzeitig Steuern senken. Aber jetzt fährt er auch einen Kurs, der vielleicht viel weniger neoliberal wirtschaftsfreundlich ist oder und auch Law and Order, diese so Schill-Partei, sehr rechts und sehr bezeichnend war dieser Kommentar in der Bundespressekonferenz, als er jetzt die Kandidatur angekündigt hat, hat einer gefragt, ja, was ist dann, es hört sich so an, als ob ihre Antwort auf rechtsextreme Gewalt, rechte Terror wäre einfach nur so mehr Polizei, die die Klankriminalität und die Migration bekämpfen. Und er sagt dazu, ja. Und dann ist das Ende. Meine Antwort ist ja. Und das war wirklich hammerhart. Also man soll im Grunde die Opfer dafür rechtlich verfolgen. Und die Nazis, die überall unter uns Leute ermorden und mit Morddrohungen, also kürzlich hat Saskia Esken jüngste Morddrohung auf Twitter veröffentlicht. Es ist schon, das ist...
Man muss natürlich dazu sagen, er hat das auch wieder zurückgenommen jetzt. Also er hat gemerkt, dass das im direkten Zusammenhang sehr, sehr schräg ist. Er hat sehr viel Kritik dafür bekommen. Es gab auch Zeitungsartikel, nur jetzt an diesem einen Satz. Und er hat das jetzt so ein bisschen zurückgenommen mit einem weiteren Tweet, was ja sowieso auch ganz witzig ist, weil das ja immer bei ihm Team Merz macht, also TM, genauso wie bei Hans-Georg Maaßen HM und TM. Also es ist so ein bisschen, man fragt sich ja so ein bisschen, was macht dieses TM? Das sind ja wirklich auch wahnsinnige Berater, aber davon mal abgesehen. Auf jeden Fall in diesem Tweet, in dem er sich dafür entschuldigt, sagt er, er wollte das gar nicht in dem direkten Zusammenhang bringen. Die Opfer von Hanau haben nichts mit der Clan-Kriminalität zu tun. Er wollte natürlich nicht da die Verbindung bringen, dass jetzt Migrantinnen selber schuld daran sind, so ein bisschen. Aber das ist natürlich alles, wie du sagst, so sehr, sehr ambivalent, wenn man, also positiv ausgelegt ambivalent. Ich würde natürlich auch eher sagen, er spielt mit dem Feuer ganz, ganz bewusst. Also er steht da in Apolda, im Osten in Sachsen. Oh nee, Apolda ist in Thüringen. Auf jeden Fall steht er in Apolda und sagt weniger, das ist ja nicht Berlin-Kreuzberg, sondern Apolda. Und das ist natürlich Er macht ganz, ganz klar auf, wir sind nicht Multikulti, wir halten nichts von diesem Bund, bunte Gesellschaft und so weiter. Das ist sehr, sehr deutlich und das ist auch sehr, sehr nah an der AfD-Rhetorik. Also egal, ob er danach in einem Satz später nachschiebt, wir ziehen eine klare Grenze zur AfD, er macht das natürlich eigentlich nicht. Also es ist so ein bisschen der performative Widerspruch, das eine zu behaupten, aber eigentlich genau das Gegenteil zu tun oder genau das Gegenteil im Satz davor zu behaupten. Also es ist schon Wahnsinn, wie er das macht und wie er es auch nochmal verschärft hat seit 2015. Er hat das ja schon immer kritisiert, die Politik Merkels. Und er hat ja auch, darauf muss man, glaube ich, wirklich immer wieder hinweisen, dass er schon immer eher so ein rechtskonservativer Typ war. Er hat ja auch tatsächlich die Debatte um die Leitkultur politisch am meisten angestoßen. Also er hat sich jetzt den Begriff nicht ausgedacht, aber er hat danach das in dem politischen Diskurs überhaupt erst richtig populär gemacht. Und ich meine, das ist jetzt, kommt immer wieder hoch. Immer wieder beziehen sich andere Politiker auf ihn, zum Beispiel Philipp Amthor, der junge Posterboy der Konservativen. Und in dem Ankündigungstweet von Merz' Kandidatur hat er, gibt es ja auch dieses Poster, dieses Bild mit ganz viel Licht und wie Merz wie so ein Superheld strahlend kommt und er wird angeschoben von Philipp Amthor im Hintergrund. Also das soll natürlich schon von der Bildsprache her sehr signalisieren. Ich habe die Jugend hinter mir, ich habe den Amthor hinter mir. Also das wird schon so stark so, ne? Also das war schon
so, super Merz mit dem Boy Philipp, also boah.
Genau, wir können uns ekeln und alle auf Twitter, also auch alle, meine ganze Twitter-Bubble hat sich darüber aufgeregt und lustig gemacht. Das ist aber auch wieder so ein Anzeichen von Hilflosigkeit, weil wir alle reagieren natürlich auf jeden fucking Merz-Tweet. Also egal, was dieses TM absondert. Echt? Ja, also die
ich folge ihm überhaupt. Was seid ihr alle für Loser? Ich habe Besseres zu tun als.
Ja, aber man ist halt tatsächlich so ein bisschen so getriggert. Also ich ja auch. Ja. Ich reagiere auf jeden 10. Tweet oder so. Weil die tatsächlich so ekelhaft sind in ihrer Ambivalenz, in ihren Andeutungen, dass man das kommentieren muss. Und das machen halt alle Linken, stürzen sich auf Merz als den Supergegner. Und das führt eigentlich dazu, dass er natürlich noch mehr Reichweite und Verbreitung erhält, was schon ein Problem ist. Und ich habe jetzt letztens noch eine gute Analyse gelesen, die ich auch verlinken würde, von dem Wolfgang Michael im Freitag, dass, und hat er da nochmal nachgeschoben, dass Merz auf Twitter unterbewertet wird. Also man macht sich tendenziell über ihn lustig und sagt, das ist eigentlich eine Karikatur eines neoliberalen Politikers, der kommt aus den 2000ern, der ist da stecken geblieben und so weiter. Und dass er aber wiederum in so Wirtschaftszeitungen, auch in der Bildzeitung, überbewertet wird. Also dass da wird er ja wirklich als der Retter Merz macht's und so weiter, ne, auch im Spiegel. Also so, der wird ja sehr ikonisiert auch auf eine Art, dass er da überbewertet wird und dass wahrscheinlich natürlich die Wahrheit in der Mitte liegt und dass es da sowieso darum geht, welche Basis er hat in der Partei. Und deswegen kann man schwer, finde ich, realistisch einschätzen, wo er wirklich steht jetzt unter den Delegierten auch. Also das finde ich ganz schwer einzuschätzen, weil die Einschätzung so weit auseinandergeht.
Also lass uns jetzt, weil einmal ein kurzer Schritt zurück. Erstmal, ein rechter Politiker, der mit Twitter triggert, ne, das ist Trump. Und ich glaube, der hat auch so etwas unterzogen, es ist vielleicht auch unbewusst, aber wenn du kandidierst und diese große Zustimmung aus der Basis bekommst, aber überhaupt keine Parteiämter innehast, er kandidiert immer mehr als der disruptive, also als der Kandidat gegen die Partei, ne, gegen die bestehenden Strukturen. Der hat sich kürzlich, also der wurde gefragt zu seinem Alter und berief sich auf Bernie Sanders und wie er alles von jungen Anhängern bejubelt wird. Der hat auch so etwas da losgelassen. Ich glaube, es war auf YouTube. Nee, wie wichtig das wäre, dass die Parteibasis so selbst, also oder Menschen selbst so mit Social Media die Möglichkeit haben, so die bösen Medien zu untergraben, indem man die eigene Botschaft rausposaunt. Und das ist, also das, der fährt diesen populistischen Trend und ich glaube sehr bewusst. Es ist auch ein Frontalangriff gegen alles, was die klassische Parteikarriere ist. Ne? Der schmeißt hin, wo vor fast 20 Jahren, schmollt in der Ecke, macht überhaupt nicht weiter und dann kommt zurück und will direkt an die Spitze 2018. Wenn er nicht gewinnt, dann will er aber gar nichts machen. Und jetzt kandidiert nochmal. Und ich glaube, das ist teilweise vielleicht eine bewusste Strategie. Der hat auch sehr teure Berater. Aber ich glaube, das ist auch teilweise einfach, wenn man so viele Follower auf Twitter hat, ne, wenn man diese Hallen befüllt bekommt, wenn nachher alle diese meistens so ältere Männer dann vorbeikommen und dir sagen, wie wunderbar du bist und vielleicht auch Junge von der Werteunion und so weiter, wie wunderbar du bist, dann fühlst du dich natürlich bestätigt, da gehst du immer weiter in diese Richtung. Dass er aber gewinnt, also ich meine, ich blicke wirklich nicht in die CDU hinein. Ich glaube, der hat wirklich das Problem, das ist keine Urwahl, das ist eine Wahl von Parteitagsdelegierte, die meistens sehr, sehr behaftet sind in diese Logik. Langfristig aber, wie the Tea Party bei den Republikanern in Amerika oder auch die Brexiteers innerhalb der Konservativen, wird die Merz-Fraktion die CDU übernehmen, weil die politische Mitte, die Merkel'sche und auch Laschet'sche Politik vertreten soll, die verschwindet einfach demografisch. Da gibt's immer weniger Leute, die sich so einfach bequem fühlen, dass sie sich da gut verortet sehen. Und das ist vielleicht der Vorteil. Also Deutschland ist einfach immer ein bisschen hinter der Kurve. Wie viele Jahre kann man vielleicht darüber debattieren, aber Deutschland hat mit diesen riesigen Handelsüberschüssen die wirtschaftlichen Drücke nicht, ist noch nicht ausgesetzt, wie man in anderen Ländern sie sieht. Und in anderen Ländern, wo die Reallöhne 20 Jahre nicht steigen oder sogar sinken für die meisten Menschen, dann gibt's diese Radikalisierung. Und das kommt auf Deutschland, es kommt einfach später und ein bisschen langsamer. Es braucht nur aber Einbruch des Welthandels, vor allem womit die Exportüberschüsse dann weg sind, dann werden wir das erleben. Und ich, dass Merz jetzt gewinnt, was weiß ich, aber fände ich unwahrscheinlich. Aber dass langfristig eine Art von Merz Politik gewinnt, ist von mir aus unausweichlich. Ich wüsste nicht, wie das weiter so, wo man sieht, also die Stimmenanteile der CDU bröckelt, jetzt in Hamburg waren es 11%, ne? Das kann langfristig nicht überleben. Und irgendwann werden die Funktionäre auch aus reiner so Selbsterhalt auch überspringen wollen zu einer radikaleren, nach rechts georientierten Politik, weil die sich nur da retten wollen. Also irgendwann mal, dass sie die Stimmen doch von der AfD holen müssen, weil das mit der Mitte einfach vorbei ist.
Das glaube ich auch. Zunächst einmal ganz kurz zu der Medienfrage, weil ich das auch wirklich interessant fand an Merz, in dieser Aussage, dass er sich nicht auf die Leitmedien stützt, was natürlich auch ein bisschen Wahnsinn ist, weil er ja tatsächlich auch auf Zeitungen, auf Covern gekommen ist und so. Aber dass er sich wirklich eher auf die sozialen Medien und auf sagt, also was für Möglichkeiten es jetzt gibt in digitalisierten Gesellschaften, da ganz andere Menschen zu erreichen oder viel mehr Menschen zu erreichen. Und da haben sich gleich alle Zeitungen, ganz viele Journalisten drüber empört auch und die Leitmedien werden nicht mehr ernst genommen, lalala. wo man auch wieder so eine gewisse Hilflosigkeit wiederum von den Medien gesehen hat, dass sie auch sehen, dass sich etwas verändert in ihrer Branche und in ihrem Geschäft. Und dass jemand wie Merz das tatsächlich, muss man ja sagen, und auch wieder ein bisschen eher wie Trump vorhersieht und besser weiß, das für sich zu nutzen, auch wenn die das noch ein bisschen stümperhaft machen, kann man ja sagen. Aber er hat das schon mal verstanden. Also er ist ja wirklich auch nicht, nicht dumm. Aber zu dem anderen Punkt, den du jetzt zum Schluss gebracht hast, auch diese eher autoritäre Herrschaft da drin, ne? Also dass man, dass er sehr darauf setzen kann, dass es ein Bedürfnis gibt, tatsächlich nach eher autoritärer Herrschaft in Momenten von Unsicherheiten. Es müssen nur externe Schocks kommen, wie wirtschaftlicher Einbruch, wie du sagst. Jetzt die Türkei droht und schickt syrische Flüchtlinge an die Grenze der EU. Das heißt, es muss tatsächlich, und es ist eigentlich egal, was für eine Zahl da kommt, wenn es wieder die Rede davon ist, dass eine Flüchtlingswelle kommt, in Anführungszeichen, wird das jemand wie Merz
sehr, sehr wahrscheinlich für sich nutzen können. Also das ist dann wirklich egal, wie viele das sind. Es wird irrational wahrscheinlich verschoben in, wir müssen jetzt die Grenzen zumachen, wir müssen das Land stabil halten und so weiter und so fort. Also es muss quasi nur sowas passieren und das spielt einem Merz total in die Hände. Wenn er dann auf dem Parteitag noch eine gute Rede hält, bei dem vor 2 Jahren hat er ja eine vergleichsweise schlechte Rede gehalten, glaube ich auch, dass viele Delegierte da einknicken aus eigenem, also von einer eigenen autoritären Struktur her und auch gleichzeitig, weil sie auch Angst haben, dass tatsächlich sonst die CDU zu sehr einbricht und sie ihre Posten verlieren. Also ich glaube auch, dass das sehr wahrscheinlich ist, dass mit jeder Schwankung, die in der Gesellschaft passiert, kann eher ein Merz profitieren, weil es tatsächlich so einen globalen Trend gibt, kann man sagen, zu autoritärer Herrschaft.
Ja, da sollen wir auch erwähnen, wir wollen demnächst eine Folge zu Steve Bannon, ne, der rechte Ideolog, der hinter dem Sieg von Trump war, der damals der Chef von Breitbart Medien, weil wir erleben weltweit, dass was früher so die Parteien von Mitte rechts werden immer mehr national-konservativ oder nationalistische Parteien, also die formieren sich neu, so nach Viktor Orban, ne? So Ungarn auch so ein Land, was bei der Euro-Krise massiv gelitten hat, weil die meisten Darlehen nicht in Forint waren, sondern in D-Mark oder Euro und die Leute einfach das nicht zurückzahlen konnten. Und mit dieser massiven Krise, bang, war Orban auf einen richtig rechtspopulistischen Kurs dann gekommen und gewählt und bleibt auch da und gibt auch zum Beispiel sehr viel Geld für, so in Anführungszeichen, seine Bevölkerung aus. Die ist dann sehr ethnisch, nationalistisch definiert, aber so die klassische Austeritätspolitik des Neoliberalismus ist es nicht. Ne? Ob ein Merz am Ende so weit geht, weiß ich nicht. Aber das ist schon seit langem vielleicht auch das Versprechen der CSU oder mindestens das schummelt in der CSU drin. Da müssen wir gucken, aber weltweit merken wir, dass es sind die Parteien von rechts, die das Neoliberalismus so schnell abschwören, wie auch die Parteien von links und in manchen Fällen sogar noch schneller. Also die Konservativen von Boris Johnson sind, also kürzlich wurde der Finanzminister entlassen oder so, die sagen mindestens, dass sie auf diesen Kurs dann gehen wollen. Nur das Problem für die alle am Ende, die Zusammenarbeit mit der Wirtschaft, also mit den Wirtschaftsinteressen des Kapitals, bleiben immer bestehen. Und was können die eigentlich überhaupt liefern von dem, was sie versprechen, ist eigentlich sehr begrenzt, weil die eigentlich nie die Interessen des Kapitals wirklich sich wirklich anecken. Die größte Anneckung war vermutlich Brexit, ne, für die Finanzwelt in London. Aber das ist so das mit Friedrich Merz, also der eigentlich verkörpert so ein sehr gutes Spagat zwischen diesen zwei Interessen von wirtschaftsliberal, aber auch rechtsnational. Besonders ja mit diesen neuen so Klangkriminalität bekämpfen, yeah, anstatt Rechtsterrorismus.
Das ist wirklich wieder sehr auch mit der harten Hand durchgreifen. Es heißt dann Rechtsstaat, aber ist eigentlich Polizeistaat.
Also wenn Sie Unrechtsstaat immer auf die SED-DDR dann anwenden wollen, wo eigentlich von Fritz Bauer der Begriff kam als Beschreibung der Nazi-Herrschaft, also da kann man vielleicht langsam auch denken,
ob los. Wir haben noch nicht den letzten Kandidaten, vielleicht weil er auch wirklich nicht so spannend ist, aber wir sollten das der Vollständigkeit halber noch machen,
ja,
über Norbi reden, weil Norbi Röttgen irgendwie der Erste war, aber irgendwie war auch bei der Pressekonferenz war auch irgendwie niemand, also es war alles so eher ein bisschen traurig.
Ich glaube, also ich meine, ich kenne mich in der CDU aus, aber ich glaube wirklich chancenlos. Der ist eine der Einzigen, der wirklich von Merkel entlassen wurde. Sie hat ihm damals den Rücktritt nahegelegt, nein, und da war er raus. Ne? Und was dann, also wirklich so ganz hart, er war die Ziehsohn, ne, von Merkels damals in den ersten zwei Amtszeiten, ne, einer, der wirklich irre Politik nachgegangen wäre, so gegen die harten Rechten wie Roland Koch und Friedrich Merz eben, aber so einer von den, also eher so grünem Versteher, Umweltminister, Pizza Connection, erstmal die ganzen Energie, erneuerbare Energiegesetze mit auf den Weg gebracht, war Umweltminister. Und für diejenigen, die es vielleicht vergessen haben, der war dann, eigentlich sollte Armin Laschet in, ich glaube, das war 2012, sollte Chef der NRW-CDU werden. Dann macht Röcken dann die Runde und sagt, nee, wir wollen die Urwahl von allen Mitgliedern haben. Und dann hat er noch dazu dann gewonnen, Laschet besiegt. Und dann war er Spitzenkandidat 2012 bei der Landtagswahl NRW. Und hat die schlechteste aller Ergebnisse für die CDU da eingefahren. Bei dem Wahlkampf, da hat er sich nicht festlegen lassen, ob er überhaupt dann in Düsseldorf bleibt. Also der war damals noch Umweltminister. Aber, und das haben viele Leute ihm sehr, sehr übel genommen. Das war auch wie Friedrich Merz. Entweder werde ich Vorsitzender der CDU oder ich mag hier gar nichts. Also dann hat Röcken damals gesagt, ich kann noch nicht sagen, ob ich dann tatsächlich als Oppositionsführer in Düsseldorf bleiben würde. Und noch dazu hat er Merkels Politik in der Euro-Krise kritisiert. Und daraufhin, da war er wirklich erledigt und Merkel wollte dann seinen Ministerposten dann behalten und Merkel hat dann die Reißleine gezogen und ganz kaltblutig ihn entlassen und seitdem da so bimmelt er rum in irgendwelchen Außenpolitik-Dingens und ich glaube, also für, keine Ahnung, viele Leute von der CIA finden ihn gut und so, aber so sehr Transatlantik oder so, aber ja, die Grünen könnten sicher mit ihm auch arbeiten. Er kommt von dieser Pizza Connection Hintergrund, auch wenn er dann später dann die ganzen Solarförderungen da wieder massiv gekürzt hat, was dann so viele Jobs, dann viel mehr Jobs gekostet hat, als es je gekostet hätte, so RWE wirklich das Zeug zu legen in NRW, hat er nicht gemacht. Aber ich glaube, das ist einfach ein Verzweiflungstat von einem Menschen, der das vermasselt hat und für den es kein Zurück auf die politische Bühne gibt. Also, der spielt so in der zweiten, dritten Liga. Aber
weil er sich ja in den letzten Jahren dann in der zweiten Reihe, aber eben in der zweiten Reihe profilieren konnte über außenpolitische Themen, das ja schon. Also er war dann immer noch viel in Talkshows und so und wurde da, ich höre ihn ständig auf Deutschlandfunk und dann sagt er so Sätze wie so, das gibt so Megatrends und dann deutet er auf China an. Also eigentlich sagt er nichts, was nicht schon jeder weiß, der Zeitung liest, aber macht das halt schon auch so ein bisschen auf, als wäre er der Superexperte. Sitzt auch mit einem entsprechenden Selbstbewusstsein eben in den Talkshows und ich schätze, dass er sich positionieren will in einem künftigen Kabinett eigentlich als Außenminister. Also ich glaube, er macht das einfach nur, um noch im Gespräch zu bleiben und um auch ein bisschen Druck auszuüben. Wahrscheinlich tatsächlich auf die Kollegen Laschet und Spahn, um zu sagen, ey, ich positioniere mich hier und ich bin noch unser außenpolitischer Experte. Das wäre meine Vermutung bei ihm, dass das sein Weg zurück ist, egal tatsächlich, welche Frau er da in seinem Team zulässt. Ich meine, das war auch ein paar wieder da wirklich nichts gelernt, kein Gespür für gesellschaftlichen Umgang. Also selbst bei Konservativen müsste man ja sagen, entweder man, also nach so vielen Jahren Merkel, AKK, von der Leyen, also man kann jetzt nicht einfach nur sagen, ich nehme dann eventuell auch eine Frau in mein Team. Also das kann man nicht mehr bringen, selbst in der CDU nicht. Das ist wirklich, damit hat er sich, glaube ich, auch wieder selbst ins eigene.
Ja, aber ich glaube, du hast recht. Er spielt auf Platz, nur sich ins Gespräch zu bringen als Außenminister bei der CDU ist leider, also es sei denn, die CDU gewinnt die absolute Mehrheit, dann geht man von der Koalition aus und dann irgendwie beglückt man den Juniorpartner immer dann mit diesem anderen Posten. Es sei denn natürlich grün-schwarz. Ne? Ja, wir haben einen Robert Habeck als Kanzler und dann ist Norbert Röcken Außenminister. Es ist, mal sehen. Aber also gewinnen wir da nicht. Und ich finde viel interessanter, was ist dann langfristig, was ist unterwegs in der Gesellschaft? Weil die zentristische Politik bei der jetzigen wirtschaftlichen Entwicklung kann sich nicht halten, weil einfach die Wähler weggehen. Die Leute haben nicht die gleiche Sicherheit. Eine junge Generation wächst an, die einfach kein Eigentum hat und bilden kann. Es sei denn, bist du glücklich genug, dass du erbst, weil deine reichen Eltern sterben. Und das ist das Kernproblem für die CDU. Dagegen ist das Modell rechts außen für die CDU, das ist ein Modell, der sich langfristig hält, weil diese Unzufriedenheit befeuert diese Politik. Also das kann einfach lang halten, und man sieht rechtsautoritäre Regierungen, wenn sie an die Macht kommen, die bleiben lange. Also ich sage nur, du sagst so, viele Linke, die fühlen sich vom März getriggert, aber es ist so eine Art Hassliebe. Man mag gern so, man will das zitieren, und man möchte fast so einen richtigen Gegner wie der Merz haben. Ein Freund von mir aus Großbritannien hat so formuliert: Wenn du so einen Retweet machst von so einem rechten Scheiß, das ist, als ob du vor dem Pub in einen Hundehaufen trittst und dann das noch so triumphierend zu so deinen Schuh in den Pub bringst und als du so direkt auf den Tisch so wirfst. Hier, ja. Kacke! Also, das ist nicht gut.
Ich glaube,
du trägst zu seiner Reichweite bei. Ja. Und ich sehe ehrlich gesagt die Zukunft ziemlich dunkel in Deutschland. Also wir werden in die Richtung Viktor Orbáns driften. Da sind langfristig, es sei denn, wir haben keine echte Politikwende, da werden langfristig Mehrheiten zu holen sein. Weil viele Leute, die sich in Stich gelassen fühlen vom jetzigen System, die werden sich darauf einlassen, wir treten nach unten. Das ist eine sehr einfache Politik, und die zieht. Und Merz ist am Ende, ob es am Ende ein Friedrich Merz ist, der die CDU in diese Richtung führt, oder doch ein Jens Spahn in 5 Jahren oder so. In die Richtung geht das. Ja. Und ich habe große Angst, wenn wir das alle nur, ja, irgendwie geil, da haben wir endlich mal den richtigen Gegner und nicht nur so Teflon-Angie.
Also wir haben ein bisschen in die Glaskugel geguckt, was in 5 bis 10 Jahren ist. Aber Steve, jetzt ganz zum Schluss, leg dich fest. Wir müssen jetzt noch die Wette machen. Wer gewinnt?
Also aus machtpolitischen Gründen mit dem Parteitext Delegierten, also ich meine, ich kenne kaum Leute bei der CDU, aber ich glaube, dann würde Laschet Spahn gewinnen. Nur, dass damit die grundlegenden Probleme der CDU nicht gelöst sind und die CDU weiterhin abstirbt. Und die werden, also dann meine zweite Festlegung war, die bleiben nicht so lange im Amt. Also vielleicht können sie Söder zum Kanzlerkandidaten, und dann ist es alles Söder schuld, dass wenn die Union schlechter abschneidet als erwartet. Aber ja, langfristig nicht, und vielleicht dann in Jens Spahn.
Ja, ich sage das auch. Ich glaube aber, es wird sehr, sehr knapp mal wieder. Und das wird auch wieder eine große Zerreißprobe für die CDU werden und wird einfach nur weiter darstellen, dass es da tatsächlich auch Spaltungen gibt innerhalb der CDU. Die werden nicht versöhnt werden, schätze ich. Ja.
Also
nicht sehr gut. Und ich meine, ich glaube auch an Laschet und Spahn, weil, wie gesagt, wenn ich das in Facebook reingespült bekomme, dann, wenn die Algorithmen so wirken, dann haben die wahrscheinlich tatsächlich eine gewisse Reichweite.
Ja, und tatsächlich, also die haben jetzt das gleiche strukturelle Problem wie damals die SPD, in einer Wahlsituation damals mit WASG und die Linke, als sie gegründet waren in den Nullerjahren, das war, also die konkurrieren oft um die gleichen Wählerstimmen. Die Linke schießt dann hauptsächlich auf die SPD, und die SPD, eine Ausschließeritis, schließt die Linke aus. Nee, das geht dann gar nicht. Und das ist genau das gleiche Problem, was die CDU hat mit der AfD momentan. Also die möchte sie einerseits ausschließen, aber gleichzeitig die Wähler von gewinnen. Und die AfD schießt am liebsten und am besten auf die CDU und sagt, ihr seid so keine richtigen Konservativen, wir sind die wahren Vertreter.
Und gleichzeitig umarmen sie und sagen, es gibt doch bürgerliche Koalitionen. Also, sehr, sehr, auch da kann sich niemand, also selbst auch rechte Wähler könnten sich nicht so wirklich drauf verlassen, was da passiert. Ja, wir haben einen kurz rückgeblickt oder haben versucht, die 4 Kandidaten zu porträtieren, aber auch ein bisschen unterhalb der Persönlichkeitsschwelle zu sprechen, auch über Wählermilieus und über die langfristigen Trends der Wahlentscheidungen hin zu einem eher autoritäreren Staatsprojekt, könnte man vielleicht so sagen. Und wir hoffen, es hat euch gefallen. Steve, du musst zu deinem Termin.
Ich muss zu meinem Termin. Ich mache kurz davor zuerst aber Werbung. Am Dienstag in Amerika ist Super Tuesday. Da wählen eine Menge Bundesstaaten bei den demokratischen Vorwahlen, wer soll Präsidentschaftskandidat oder Kandidatin werden. Bernie Sanders liegt momentan vorne in den ganzen Umfragen. Ich mache dann Mittwoch früh eine Sendung mit unseren Lauren Ballhorn, aber auch mit Adam Baltert aus Belfort, glaube ich, ursprünglich aus Amerika, jetzt in Wien. Ihr habt also drei Männer mit komischem Akzent, hoffentlich ein unwiderstehliches Angebot. Genau, aber der kennt sich wirklich gut aus mit amerikanischer Politik. Also der hat auch einen ganz tollen Artikel kürzlich in Freitag veröffentlicht. Also Mittwoch, guck mal rein. Wenn ihr unser Spendenappell vorne übersprungen habt, weil es gibt einen sehr guten Vorspültaster auf jedem Smartphone und ihr die Sendung gut fandet, dann jetzt könnt ihr zurückspringen und rausfinden, wie ihr uns unterstützt oder einfach liken und ein bisschen weiterreichen auf Social Media, da sind wir sehr dankbar. Und ansonsten vielen, vielen Dank und bis bald bei halb10.fm.
Bis bald.
Tschüss.
Tschüss.